Jörg, ganz herzlichen Dank und die tiefsten Geheimnisse hast du schon verraten, gell? Was uns verbindet, aber über unser Salat, sage ich mal, über die Salat-Connection hinaus, ist es die gemeinsame Liebe zum Herrn Jesus, die uns auch immer wieder zusammenführt. Jo, ich habe etliche Jahre als Bauingenieur gearbeitet, war technischer Geschäftsführer in einem Metallbauunternehmen und parallel dazu einfach engagiert in der Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin, ist eine Gemeinde vom Württembergischen Christusbund. So mit Ende 20 wurde ich dort in den Leitungskreis berufen und habe halt angefangen, das Wort auszuteilen, zu predigen. Und irgendwo habe ich festgestellt, eine Situation, die ihr vielleicht auch kennt. Manchmal gibt es so Momente, wo man merkt, ja, irgendwie in allen Bereichen deines Lebens, irgendwie überall musst du mehr Gas geben. Die Anforderungen auf der Arbeit werden mehr, die Verantwortung nimmt zu. Und parallel dazu einfach auch der Dienst in der Gemeinde. Und es hat so eine Situation herbeigeführt, wo ich lange Zeit irgendwie dachte, ich kriege alles unter einen Hut. Und irgendwie, der Herr wird schon helfen. Und dann habe ich gemerkt, na, es gibt einfach auch Situationen im Leben, da musst du dich mal festlegen. Wieder neu ausrichten. Und bei mir war es so, ich war Mitte 30 und habe irgendwie gemerkt, so geht es ein Stück weit nicht weiter. Da ich im elterlichen Betrieb war, hieß es, ich darf meinen Eltern beibringen, dass der Nachfolger die Firma verlässt und sie in dem Sinne so ihr Lebenswerk, was sie aufgebaut haben, einfach in andere Hände übergeben müssen. Und die Frage, was das mit meinen Eltern auch macht, die hat mich viele Jahre einfach umgetrieben, bis ich innerlich einfach begriffen habe, wenn es einen Willen Gottes gibt in meinem Leben, dann gibt es auch einen Weg, wie das funktioniert. Und der Weg dorthin ist einfach Glaube und Vertrauen. Und so habe ich mich irgendwann aufgemacht und habe zu meinen Eltern gesagt, für euch gibt es einen schmerzhaften Abschied. 30 bin ich nach Gießen und habe an der, damals hieß es noch Freie Theologische zurück in den Gemeindebund, in dem ich zum Glauben gekommen bin. Und über die Schiene haben wir uns kennengelernt. Ich war dann 10 Jahre Pastor beim Württembergischen Christusbund, damals hieß er noch Brüderbund, und habe parallel angefangen am Bibelseminar in Königsfeld als Gastdozent zu unterrichten. Und nach einer gewissen Zeit hatte ich so den Eindruck, die Gaben und das, was der Herr mir geschenkt hat, das ist jetzt genug an der einen Stelle eingesetzt. Und ich hatte den Eindruck, der Christusbund braucht jetzt auch andere Leute in der Verantwortung. Ich war einige Jahre dort als Vorsitzender und habe so gemerkt, es gibt ein gewisses Gabenprofil, aber kein Mensch kann alles, aber der Herr Jesus, der kann alles. Und aus diesem Grunde habe ich gemerkt, es gibt nicht nur so, was man erkennen muss, wann gilt es, Neues zu wagen, sondern manchmal muss man einfach auch sagen, wann ist so eine Zeit einfach auch um, wann ist eine Berufung temporär. Und ich habe für mich gemerkt, so feste Kriterien, wie ich das ganz einfach entscheiden kann, die habe ich nicht entdeckt. Aber ich habe entdeckt, einfach wenn ich mit Jesus unterwegs bin, und wenn wir miteinander in Verbindung sind, dann gibt es, sage ich mal, vielerlei Faktoren, die man selber kennt. Und vor allem ist man ja immer eingebettet, auch in der Gemeinde. Man hat Geschwister, man hat Mentoren, viele Leute drumherum. Die Entscheidungen, was im Leben und wie es im Leben weitergeht, die hat man zu treffen und vor dem Herrn zu verantworten. Aber der Herr gibt einem das Wort, er gibt die Geschwister, er schenkt Situationen, und aus dem heraus gibt sich auch so ein Gesamtbild. Und in dem Sinne habe ich dann gemerkt, jetzt schlägt was Neues auf. Und so bin ich dann zum Bibelseminar Königsfeld oder mittlerweile nennt sich es Bibelstudienkolleg und ist in Ostfildern. Und dort bin ich Studienleiter, also für den Studienbetrieb zuständig und Dozent für Altes und Neues Testament. Ja, ich denke so mit der Vorrede, lasse ich es mal auf sich beruhen, weil ihr seid nicht gekommen, um euch meine Lebensgeschichte anzuhören, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen, einfach in eine Erzählung, die Jesus gebraucht und wo er Ausrichtung gibt für unser Leben. Ich habe entdeckt, Kinder spielen ganz gern und ein beliebtes Kinderspiel ist, dass sie Namen überlegen, wie heißen die von vorne und hinten, und manchmal ist es ganz einfach. Ich habe einen Schwiegervater, der heißt Otto. Also von vorne oder von hinten, das ist irgendwie gleich. Ich habe aber auch ein bisschen den Eindruck, das ist so sein Lebensprogramm, den man kann. Und ich denke, die Güte in ihrem Leben kommt daher, weil sie einem Gott begegnet ist und gemerkt hat, der meint es gut. Sie ist eine Witwe. Ihr Mann ist verstorben. Sie hat auch, ihr ältester Sohn lebt auch nicht mehr. Und der andere Sohn ist krank. Und mein Eindruck ist, sie hat Erfahrungen im Leben gemacht, die man vielleicht vordergründig aus menschlicher Perspektive würde man nicht primär sagen, das ist gut. Aber sie hat in ihrem Leben gelernt, ob ich oder sie was als gut empfindet, ist das eine. Gott ist gut. Und seine Perspektive, wenn wir Dinge zusammenfügt, ist etwas anderes. Und diese Anna, auch da denke ich, man guckt von vorne nach hinten und man merkt, was ihr Leben durchzieht, ist einfach, Gott ist gut. Ganz anders verhält sich, und damit will ich überleiten zu dem Wort Gottes, was ich euch lesen möchte. Meine Frau und ich, wir leben in Hegnach, wir sind oben auf dem Berg und unten im Tal, Neckar und Rems, die fließen zusammen, so ist die offizielle Version. Ich habe so den Eindruck, die Rems, die ist so frustriert, die ersäuft sich im Neckar und geht da unter und dann geht es irgendwie weiter. Aber was ich entdecke, wenn ich morgens aufstehe, und bei mir aus dem Büro oben rausschau, ich sehe ganz oft, wir haben oft morgens dicke Nebel. Und wenn ich rausschaue, da sehe ich nicht mehr allzu weit. Und ich blicke nicht richtig durch. Anfang des Jahres war auch wieder so eine Situation. Ich stehe morgens am Fenster und gucke raus und Nebel, undurchdringlich. Und in dieser Situation, da kamen mir dann auch so die Gedanken, na, was wird das neue Jahr wohl bringen? Ich weiß nicht, wie es euch da so auf dem Herzen geht und wie intensiv ihr grübelt. Ich habe aber gemerkt, Nebel, das ist so ein Wort, ja, wenn man es von vorne her liest, was einfach ganz normal ist, wie auch die grundlegende Spur ist, dann ist es eine ziemlich undurchsichtige Suppe, man blickt nicht durch und weiß auch nicht, was danach kommt. Aber wenn ich den Begriff von hinten lese, Nebel, dann heißt es plötzlich Leben. Und ich habe so den Eindruck, das ist etwas, was uns im Leben auch begegnen kann. Nach vorne, von vorne betrachtet, wenn wir einfach schauen, da sehen wir Nebel und blicken nicht durch. Aber aus einer anderen Perspektive, nämlich vom Ende her betrachtet, macht es sehr wohl Sinn. Und dann merkt man manches, was zuerst undurchsichtig, undurchschaubar war, ist lebensdienlich. Und es führt ins Leben oder ist vielleicht sogar das Leben. Und das ist diese Perspektive, wo ich den Eindruck habe, das steckt in diesem Jesuswort, was ich euch lesen möchte. Es ist ein Gleichnis. Ihr habt ja jetzt diese Reihe begonnen. Im Markus-Evangelium, im Kapitel 4, spricht Jesus das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Und es ist so ein bisschen die Herausforderung, nochmals überlegen, was ist die richtige Perspektive? Ich kann als Mensch mir auf viele Dinge meinen Reim machen. Oder ich kann wieder neu sagen, Herr, wie sieht es denn von dir her aus? Und ich denke, hier haben wir so ein Wort, was uns in eine neue, in eine andere Realität hineinnimmt und wo wir uns, wenn wir dieses Wort lesen, dann auch hineinbeten können. In Markus 4 heißt es ab Vers 26, und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so. Wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das ist das Wort Gottes für uns heute. Das ist das Wort Gottes für euch. Wir stehen am Anfang dieser Woche. Und das Schöne ist ja, dass wir als Christen, wenn wir die Woche starten, wir beginnen nicht mit der Arbeit, sondern wir kommen aus der Ruhe. Es ist der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag, der Tag der neuen Schöpfung. Und wir kommen zusammen und sagen, Herr, welche Wegweisung hast du für uns? Und jetzt hören wir dieses Wort gemeinsam, miteinander. Und mit diesem Wort geht ihr nachher. Allerdings, ihr geht ja nicht aus dem Gottesdienst, sondern ihr bleibt im Gottesdienst die ganze Woche. Was ihr macht, ihr wechselt den Ort. Aber das, was wir hier jetzt gemeinsam eröffnen, wie wir starten, das bleibt. Und so ziehen wir dann von drinnen und haben dieses Wort. Und dass wir erfassen, welche Wegweisung gibt der Herr Jesus uns mit? Was ist zu beachten? Was hilft uns, dass wir nicht im Nebel herumirren, sondern dass wir merken, das, was jetzt geschieht, das ist Leben, das hat was mit ihm zu tun, denn er ist das Leben. Und dass wir aus diesen Worten hier schöpfen können, möchte ich noch mal kurz beten, wir bleiben sitzen. Lieber großer Herr, wir wollen dir danken, wir haben uns ja versammelt jetzt vor dir. Und du hast uns auch empfänglich gemacht, in deine Gegenwart geführt, durch das, was wir auch miteinander bekannt haben, aber auch über dich bekennen durften. Und jetzt haben wir ein Wort von dir gehört. Und wir wollen jetzt drin für uns. Und so bitten wir dich, dass du uns jetzt auch für dieses Wort öffnest. Dass wir sehen, wie leitest du uns durch das, was vor uns kommt. Und wir bitten dich, hilf uns durch dich, dass wir im Nebel merken, wo geht es trotzdem hin. Und wenn du uns leitest, auch durch komische Situationen, durch undurchsichtige Situationen, wenn du uns führst, dann mündet es immer ein ins Leben. Und aus diesem Grund her, lass uns jetzt recht sehen durch dein Wort. Danke. Amen. Ja. Und Jesus sprach, so heißt es in Vers 26, mit dem Reich Gottes ist es so. Wie ist es, wenn Jesus der König ist? Wenn Jesus das Sagen hat, wenn er leitet, wenn er führt, was heißt es für den Menschen, wenn man sich Jesus anvertraut? Wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind das drei Dinge, die der Mensch tun kann oder die er tun soll. Sehen, schlafen und aufstehen und dann schicken, senden, dass irgendetwas geschieht. Und ich möchte ganz schlicht einfach, es sind ja die Jesusworte und ich denke, es macht nicht allzu viel Sinn, zu viel darüber zu grübeln, sondern wir haben ein Wort Gottes und ich folge einfach diesen Worten, dass wir so in dem Jesuswort dann auch bleiben. Und von daher möchte ich gern drei Gedanken mit euch teilen. Was ist so eine Reich Gottes Mentalität? Wenn Jesus die Herrschaft hat, wenn er leidet, wenn er einen Raum zuweist und einfach sagt, das ist jetzt dran, was ergibt sich daraus? Und der erste Gedanke von Vers 26 her ist, wenn wir uns auch fragen, was ist für uns dran, Vers 26, ich habe dem die Überschrift gegeben, unerlässlich ist das Sehen. Das ist etwas, was ein Mensch tun soll. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Was soll jemand tun? Was tut auch der Herr Jesus? Was hat er getan? Ausstreuen, säen, das Wort Gottes weitergeben. Die Leitfrage unserer Zeit ist zumindest viele Studierende am BSK, die bewegt. Eine sind ja fromme Leute, die da bei uns an der Bibelschule sind. Aber ich merke so, die Leitfrage, die Menschen bewegt, auch Christenmenschen, ist, was bringt's, wo führt es hin? Das ist so ein bisschen ein Gedanke, der automatisch mitkommt, wenn man etwas tut. Ich habe ja den Eindruck, dass Jesus ein Wort gibt und sagt, hey, entspannt euch. Beschwert euch nicht mit zu viel. Ich bin der König. Ich weiß die Dinge. Ich bin derjenige, der allmächtig ist. Ich kann die Dinge zusammenfügen. Und aus diesem Grunde ist vielleicht ein ganz wichtiger Schritt, wenn er jetzt ans Schaffen geht, dass er das aber geruhsam angeht. Dass er einfach dann das tut, was er tun kann und euch nicht mit allzu viel anderem dann auch noch beschwert. Sondern die entscheidende Frage ist, gibt es einen Hinweis, gibt es eine Anweisung Jesu, etwas zu tun? Also, mal ein Beispiel, ich könnte mir vorstellen, etliche von euch sind Mitarbeiter. Die einen in der Kinderstunde, Jungschar, Royal Ranger, was weiß ich, was ihr alles habt. Wir können laufend die Frage stellen, dieses Mühen, was ich da mache, bringt es, was führt es zu etwas? Und ich bin extrem erfolgsorientiert. Vielleicht stressen sich die Ältesten hier auch mit der Frage, wie kann die Gemeinde wachsen? Sind ja auch alles wichtige Fragen. Ich habe den Eindruck, dass Jesus ganz einfach startet und sagt, hey, tut, was ihr tun könnt. Fangt einfach mal an. Streut euren Samen aus. Sprecht von mir. Redet über mich. Teilt das Wort Gottes aus und dann macht erstmal einen Schnitt. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass wir die Frage klären, ob das etwas bringt, sondern ob das, was ich mache, hat es was mit Jesus zu tun. Ich stelle auch fest, unsere Studierenden, die fragen sich auch oft von ihren Lebenssituationen. Was bedeutet das? Wie kann ich das einsortieren? Ich habe den Eindruck, wir sind Menschen. Natürlich wohnt der Herr Jesus durch seinen Geist in uns. Aber sobald man Festlegungen macht oder versucht, diese Dinge zu klären, man kommt relativ schnell auch in Engführungen rein. Und der Einzige, der allmächtig ist und der alles überblickt, ist Jesus selber. Und von daher sagt er ganz ruhig, ihr braucht nur eine Gewissheit, ist das, was ihr macht, hat es was mit mir zu tun? Ich denke, keiner ist Schreiner aus Zufall, wenn er Jesus nachfolgt. Sondern weil der Herr Jesus ihm gesagt hat, für dich ist es sinnvoll, mach das, arbeite mit Holz, der andere arbeitet mit Metall. Einige, so wie ich, die werden bezahlt fürs Bibellesen. Auch schön, gell? Macht auch Spaß. Unerlässlich ist das Sehen. Unerlässlich ist nicht, dass wir laufen, grübeln und versuchen, alle Fragen, die sich im Leben ergeben, zu beantworten. Unerlässlich ist ganz einfach, dass wir an der Stelle, wo Jesus uns hingestellt hat, dass wir das tun, und zwar mit der Klarheit, die wir haben, fertig. Reicht es? Ich habe den Eindruck, der Jesus führt uns eins vor Augen und sagt, ja, einfach einen Gedanken, lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Und das ist in den Versen 27 und 28. Ich überschreibe sie mal. Das Sehen ist unerlässlich. Einfach das gerade tun, was ich kann und nicht weiter darüber nachgrübeln. Warum? Die Antwort ist, unverfügbar ist das Wachsen. Wie heißt es in Vers 27 und 28? Ja, der Mensch, der seinen Samen aufs Land wirft, was passiert dann? Der schläft, steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Er, der Mensch, ein anderer weiß es schon. Vers 28, von selbst, interessant im Griechischen, automatos. Es löst bei euch wahrscheinlich was aus, gell? Automatisch bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Und ich habe den Eindruck, Jesus sagt, hey, Reichsgottes-Mentalität ist folgendes. Mach, was ich dir sage, und dann entspann dich. Und es reicht. Beschwer dich nicht mit dem, was daraus kommt. Warum? Weil für das Wachstum, für das Gedeihen, ist jemand anderes zuständig. Das bin ich. Das ist ein Jesus-Ding. Das ist ein Gott-Ding. Und aus diesem Grunde brauchst du auch nicht mit Resignation oder mit irgendwas kämpfen. Ihr habt euch jetzt versammelt als Gemeinde. Was ich an der Gemeinde schätze, ist, man hat Brüder und Schwestern und manchmal sind die anderen, die haben ja ein bisschen einen klareren Blick für einen selber. Diejenigen, die mich kennen, wissen, und wahrscheinlich ahnt ihr es auch schon, wie ich hier vorne stehe, ich gehöre eher so ein bisschen in die nachdenkerische, ruhige Kategorie von Mensch. Bin nicht so aufgeregt. Aber wer mich näher kennt, weiß, ich habe eine furchtbare innere Ungeduld. Und der Rektor der Ausbildungsstätte, wo ich war, den hatte ich mal um Rat gefragt, ob ich eine neue Aufgabe, eine Berufung annehmen sollte. Das ging damals um eine Aufgabe im Christusbund. Und da sagte er zu mir, Thomas, kennst du das Gleichnis der selbstwachsenden Saat? Da sage ich, klar, denke im Stillen, habe ja Bibelkunde hier gemacht. Natürlich, das Ding habe ich schon 10-mal gelesen, das kenne ich gut. Und da sagte er zu mir, Thomas, wenn du anfängst, an so Grashalmen zu ziehen, die wachsen dann nicht schneller. Du wirst es nur rausreißen. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ah, das habe ich gut verstanden, weil als ich mich von der Gemeinde verabschiedet hatte zum Theologiestudium, kam eine ältere Schwester und sagte, Thomas, kann ich mal deine Bibel haben? Sie hat sie dann auch genommen und mir zurückgegeben, nichts gesagt. Ein paar Tage später habe ich etwas entdeckt. Die hat mir was in die Bibel reingeschrieben. Und zwar mit Kugel. Die man mir in die Bibel reinschreibt, vor allem wenn es mein Exemplar ist. Aber diese Schwester hat mich beobachtet und hat gemerkt, okay, der in seiner Berufung gibt es einen Wechsel, ich muss ihm was mitgeben. Und sie hat mir reingeschrieben, tue nichts aus Ungeduld, daraus entsteht ein Ismael. Sie hat sich angedockt an eine alttestamentliche Geschichte. Da ist ein Mann Gottes, Abraham, und der hat eine Verheißung, du wirst den Sohn empfangen. Und die Rahmenbedingungen waren extrem unwahrscheinlich, dass da nochmal ein Kind geboren wird. Und dann trifft Abraham mit seiner Frau, die beraten das, und dann nehmen die eine Abkürzung. Nämlich, dass plötzlich mit einer anderen Frau ein Kind gezeugt wird und es kommt auch auf die Welt, es ist Ismael. Und diese Schwester hat eine Lehre daraus gezogen und mir das in meine Bibel hineingeschrieben. Tu nichts aus Ungeduld. Was bedeutet es, wenn ich nicht warten kann, bis die Gottesstunde da ist? Ich nehme eine Abkürzung, ich schaffe aber einen Fakt, der ist nicht aus der Welt zu schaffen. Und dass es nicht nur den Isaak gibt, den verheißenen Sohn, der auch ein Hinweis auf Jesus ist, sondern auch Ismael, das ist etwas an dieser Situation, da kämpfen wir bis heute. Gell? Der Kampf zwischen den Arabern und Israel, die Auswirkungen haben wir bis heute. Was ist passiert? Ganz erklärlich nachvollziehbar. Menschen greifen ein, weil sie die Geduld verlieren. Sie können nicht warten. Ich denke, Jesus sagt uns, wartet. Wartet. Wartet, bis meine Stunde kommt. Die entscheidende Frucht wird kein Mensch wirken. Ich wirke sie. Manchmal geht es schnell, manchmal muss man lang warten. Jesus nimmt uns mit hinein und gibt uns ein Wort mit und sagt, unverfügbar ist das Wachsen. Und ich möchte euch zu diesem Gedanken noch ein Wort mitteilen. Ich lese euch ein Wort aus dem 1. Korintherbrief. Und im ersten Korintherbrief, da heißt es in Kapitel 15, da schließt der Apostel Paulus, geleitet vom Geist Gottes, das Kapitel über die Auferstehung folgendermaßen ab in 1. Korinther 15, Vers 58. Er schreibt, darum, meine lieben Geschwister, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das ist eine ganz einfache Zusage, wo wir aber herausgefordert werden, dass wir das glauben. Dass da, wo in und durch Jesus etwas geschieht, ist die Botschaft ganz einfach, unabhängig, was du für einen Eindruck hast, unabhängig, was du siehst, unabhängig davon, was du meinst, es beurteilen zu können. Es ist nicht umsonst, es ist nicht nutzlos, aber du hast es zu glauben. Und die Frage ist, ob wir uns darauf wieder neu einlassen. Das ist die Spur, die Jesus hier auch geht. Dieses Wort, was wir hatten, hier in Vers 27 in Markus 4, da heißt, er schläft, er steht auf, Nacht und Tag. Gell, in unserer Sprache, im Deutschen, drehen wir es gerade rum. Tag und Nacht. Wenn alles hell ist und wir uns in die Arbeit stürzen, das ist das Erste, darauf ist unser Fokus. Im Orient ticken die Uhren anders. Da beginnt der neue Tag, der startet abends um 18 Uhr. Das heißt, man geht erstmal in die Ruhe. Man schläft. Man sammelt Kräfte und dann stürzt man sich ins Getümmel. Das ist so dahinter. Die haben einen anderen Zeitrhythmus. Und ich denke, Jesus erinnert uns daran. Ja, es gibt manche Dinge zu tun. Aber kommt aus der Ruhe. Kommt aus der Verbindung. Atmet erstmal bei mir durch, sammelt Kräfte und dann macht den nächsten Schritt. Naja, der Tagesrhythmus ist gleich, aber welche Perspektive habe ich? Gell, jetzt ist der Punkt, schaue ich es von vorne oder schaue ich es von hinten an? Und in dem Sinne, viele Dinge im Leben, die sind, wie sie sind. Wir sind ja auch unter der Führung Gottes und deshalb leben wir ja auch nicht mit irgendwelchen Zufällen. Sonst gibt es für uns nur einen Zufall und der lautet halt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch dies alles zufallen. Nach Matthäus 6, 33. Das ist die Perspektive, die wir haben. Aber zuerst kommt das Werk Jesu. Das steht am Anfang. Und er hat etwas getan. Und das genügt. Und wenn wir von dieser Perspektive aus starten, dann geht es ein Tick ruhiger. Ja. Unerlässlich ist das Sehen. Unverfügbar ist das Wachsen. Gott schenkt das Wachstum, das nehmen wir mit. Und einen dritten und letzten kurzen Gedanken will ich noch nehmen aus dem letzten Vers. Es ist in der Vers 29 und ich habe ihn überschrieben. Unvorstellbar ist das Ernten. Ja, da passiert etwas. Bei den Dingen, die man tut. Wer sät, in Jesus ruht und sagt, Herr, mach jetzt du dein Ding daraus. Da wird dann auch eine Frucht entstehen. Daran werden wir in diesem Gleichnis erinnert. Die Frage ist natürlich, diese Frucht, reift die aus zur Freude oder zur Furcht? Führt es zur Gnade oder bleibt man im Gericht? Das ist aber keine Zuständigkeit, die hier der Mensch. Das ist keine Zuständigkeit, die die Nachfolger Jesu haben. Mein Mentor im Christusbund hatte so ein gesticktes Bild, ist ein alter Mann, er ist mittlerweile auch schon beim Herrn. Es war noch eine andere Zeit, gell? Gestickte Bilder, das ist nicht die Lebensrealität, vor allem nicht eure. Aber der Spruch, der da war, da stand drauf, streue deinen Samen aus und dann lass Gott wirken. Hat da was verstanden? Martin Luther hat immer gesagt, predige oder rede das Wort und dann lass Gott die Leute fromm machen. Das Wort richtet etwas aus. Das Wort, dass das Wort wirkt, heißt aber nicht automatisch, alle kommen zum Glauben. Sondern das heißt, wenn das Wort wirkt, alle werden mit der Wahrheit konfrontiert. Und für die einen, sie entdecken die Gnade. und andere bleiben im Gericht. Aber keiner hat eine Ausrede. Jeder weiß, worum es geht. Das ist das Anliegen, was Jesus hat. Und das ist, wozu wir auch beauftragt sind. Das Wort Gottes austeilen und dann sagen, Herr, jetzt mach du was durch dein Wort. Und einige werden Jesus als ihren Herrn erkennen, werden im Reich Gottes sein, entdecken ewiges Leben, das schon jetzt begonnen hat, aber noch nicht jetzt vollendet ist. Aber das wird garantiert kommen, weil das, was Jesus anfängt, das wird er auch vollenden. Wichtig ist, dass man in dieser Spur bleibt. Und andere erkennen auch durch das Wort, wer Gott ist. Aber sie wollen keine Herrschaft akzeptieren. Sie werden feststellen und sagen, ich bleibe bei mir selbst. Ich bestimme. Und tragen dann auch die Konsequenzen. Und auf dieser Basis, einfach dem Herrn zu dienen, an der Stelle, wo ich bin, das, was ich auf dem Herzen habe, was ich entdeckt habe aus dem Wort Gottes, weitergeben, das ist das, was wir tun sollen. Aber wir sollen uns nicht stressen. Und wir sollen uns auch nicht mit Dingen beschweren, die für uns zu beschwer sind, sondern dass wir einfach sagen, Herr, was wir sollten, haben wir getan. Mach du jetzt was draus. Vielleicht könnt ihr die Gedanken mitnehmen. Ihr werdet in vielfacher Weise in dieser Woche noch gefordert oder gefordert werden. Unerlässlich ist das Sehen. Betet, wenn ihr morgens in den Tag geht, Herr, halt mich nah bei dir und lass mich sehen, was du siehst. Eventuell entdeckt ihr, welche Begegnungen ist, wo sollt ihr euch Zeit nehmen. Aber wo heißt jetzt einfach, tu deine Arbeit, mach was anderes. Der Weg dorthin, betet morgens drum. Und ihr werdet die Spur führen und die Saat sehen können, die ihr sehen könnt. Unverfügbar ist das Wachsen. Manchmal gehen die Dinge ziemlich schnell. Ewig lang gebraucht, gell, bis ich meine Berufungen immer wieder entdecke. Wichtig ist, glaube ich, dass wir in der nötigen Ruhe bleiben, nicht aus Ungeduld handeln. Unvorstellbar ist das Ernten. Im Auftrag Jesu was tun, bringt was. Und Zweifel sät jemand anders. Die kommen vom Widersacher Gottes. Das ist nicht unser Ding, damit beschweren wir uns nicht. Und wir werden dann sehen, welche Frucht reift heran. Aber Frucht reift. Nebel oder Leben? Ich denke, hier haben wir so die Spur ganz neu ins Leben, auch ins geistliche Leben, in euren Alltag, in euren Dienst. Jörg, darf ich noch beten? Du nickst, okay. Also, wir bleiben sitzen. Herr, wir haben ein Wort von dir jetzt gelesen, es betrachtet. Und haben versucht, unter Gebet uns da auch hineinzudenken, hineinzuhören. Und jetzt möchte ich dich bitten für mich und meine Geschwister, so wie wir hier versammelt sind. Du weißt ja, warum dieses Wort gerade heute gekommen ist. Und du bist jetzt auch derjenige, der überblickt, was auf uns zukommt. Und da, wo Gedanken entstanden sind, die dir nicht entsprechen, da können wir dich bitten und bitten dich jetzt auch, dass du uns die Gabe des Vergessens gibst, dann ist es weg. Aber das, was von dir her war und was dran ist, das verankern unseren Herzen und erinnere uns, dass wir im rechten Moment einfach unter deiner Leitung dann wissen, was ist jetzt zu tun, was ist zu sagen, was ist nicht zu sagen, was ist zu machen, was ist nicht zu machen. Wann bleiben wir zu Hause, wann gehen wir raus? Du weißt es. Und deshalb bitten wir dich, halt uns jetzt nah bei dir, halt uns bei deinem Wort und öffne uns die Augen, dass wir sehen, wie wird es weiter. Und wenn wir nachher gehen, ja, uns ist bewusst, der Gottesdienst geht weiter. Du hast uns gedient und die Wegweisung gegeben. Jetzt lädst du uns ein, einfach dir zu folgen. Und da wollen wir dir jetzt danken, dass wir wissen, egal wo wir hinkommen, manchmal fühlen wir uns vielleicht einsam, aber wir sind nie allein. Du bist bereits da. Und du lässt die Dinge wachsen und reifen. Halt uns in der Geduld, halt uns bei dir. Danke. Amen.